So, Johnny, ready for the OR?
Better question is, are they ready to bear witness to the power and glory that is real magic?
They're gonna do a biopsy.
You are determined to be a knife in life's balloon, aren't you? What about you? You think that mass is benign?
I hope so.
A little bit of hope. A little bit of faith. That's all I need.
We should get going.
You two are perfect for each other. Got time for one last trick? Think of a card. Now, come on. Really concentrate. Daughter Sabetti, a card.
Okay, seven of clubs.
Seven of clubs. Seven of clubs. Come on, kid. Give it a try.
Queen of hearts.
Queen of hearts. I'm still working on it.
Perfect. It was in his palm the entire time.
No, I saw his hand. It was empty.
You're telling me he's magic?
I didn't say that. I just haven't figured it out yet.
Komport 923, Datenstrafer. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 923. Komport, den ich am heutigen, kühlen, aber sonnigen Freitag, dem 5. Mai 2023, Tag 125 in der KW 18 aufgenommen habe. Die Intros entstammen immer noch der 9. Folge der 2. Staffel, Kurt Black, Queen of Hearts und Guessing. Was ihr aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten inklusive diverser Gerüchte kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit ein paar Terror- und ein paar Schnüffelmeldungen. 7,5 Grad overcastige Greetings, kommt ungefähr hin. Feels like 4 Grad, Taupunkte 3 Grad, Wind ist irgendwo zwischen 18 und 29 km/h unterwegs. Der Luftdruck ist hier 10,19,8. Cloudiness 100%, Visibility 43 km, Pre-Cap haben wir keine. Humidity 75%, Weather Pro. Behauptet von 5 Uhr, es wäre 8 Grad und männlich clear. Feels like 6, Taupunkte 3, humidierte 67%. Luftdruck wäre hier 10,19,9 oder gemessene 10,14,3. Der Wind irgendwo zwischen 17 und 28 km/h. Dann gucken wir mal, ob DWD die 7,5 auch schon sieht. Das würde mich wundern, weil eben hat er noch 7,8 gemurmelt. 7,5, genau, von 5.30 Uhr. Luftdruck 10,19,8, Temperatur 7,5. Luftfeuchte 75, Niederschlag 0,0, Wind aus O mit 20 bis 33. So. Und?
It's 552.
Ja.
Weather 552. Cloudy 8 degrees Celsius. Feels like 5 degrees Celsius. Dew point 2 degrees Celsius. Visibility 29.21 kilometers. Pressure 1019.66 millibars. Rain 0 millimeters with 66% probability. Air quality 2. Good. Sunrise 15 minutes ago.
Genau. So, und dann kommen wir nämlich auch schon in der Terror-Ecke an. Die geht mit Durchgebar los, weil am Freitag Nachmittag meldete die Tagespropaganda, dass 10 Tage nach dem Angriff in einem Duisburger Fitnessstudio die Bundesanschnüfflungsschaft die Erschnüfflungen in dem Fall übernommen hätte. Es gebe nämlich Anhaltspunkte für eine islamistische Motivation des Tatverdächtigen. Weil, müssen Sie wissen, der hat das Verbrechen, oder es besteht die Möglichkeit, dass er das Verbrechen begangen haben könnte, an den Islam zu glauben. Na, warum handeln die Nachrichten, oder warum tun die Nachrichten eigentlich immer so, als wäre an den Islam glauben alleine ein Verbrechen? wenn ich die Gesetze nicht völlig falsch im Hinterkopf habe, dann steht da sowas nicht drin. Aber hey, wegen der besonderen Bedeutung des Falls hat die Bundesanschnüffelschaft die Ermittlungen nach einem Angriff in einem Duisburger Fitnessstudio übernommen. Bla, 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 bla. Also so sinngemäß, ja, wir haben die Ermittlungen übernommen wegen, weil es ganz doll wichtig und wir haben Anhaltspunkte darauf, dass es eine islamistische Gesinnung geben könnte. Oder ein bisschen weniger verschwurbelt ausgedrückt, wir glauben, der Mann beging das Verbrechen, an den Islam zu glauben. Und er tat ja etwas Böses. Spannenderweise, bei Bullen gibt's sowas irgendwie nicht, ne? Weil, also ich meine, dass Bullen Leute umbringen, passiert regelmäßig. Wir haben keine statistischen Auswertungen, weil die Bullen irgendwie kein Interesse daran haben, statistisch auszuwerten, wie viele Leute sie so rechtmäßig umbringen. Oder unrechtmäßig oder überhaupt. Na? Aber hey, also ja. Next. Next ist dann hier von Montagabend die Terizei. Weil es war ja 1. Mai. Und mehr als 5000 Menschen hätten da in mehreren Demonstrationen demonstrieren wollen. Am Bahnhof Schalump wurde ein Mann von einer Mordaktion von Mördern schwer ermordet. Videoaufnahmen sollen zeigen, wie ein Mordizist am Montagabend am Bahnhof Schalump einen Demonstranten zu Fall bringt. Der Mann erlitt dabei offenbar einen Krampfanfall und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. So, jetzt weiß ich nicht, ist das die Geschichte, wo die Bullen dann tatenlos daneben stehen? Oder ist das die Geschichte, wo sie sogar unterlassen, Hilfe zu leisten? Also, weil es gab irgendwo eine Geschichte, dass Bullen dumm in der Landschaft rumstanden und es unterließen, Hilfe zu leisten. Was ja dann wiederum den Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung erfüllen könnte. Entweder ihr seid die staatlichen Gewaltträger, dann habt ihr gefälligst aber auch Hilfe zu leisten und das ist ein Unterlassen der Hilfeleistung. Etwas, wofür ihr sofort vor Gericht an euren Eiern gezerrt gehört. Oder ihr seid einfach nur dumme Vollidioten, die dumm in der Landschaft rumstehen. Ja, dann ist das in Ordnung, wenn ihr nichts tut. Na, überlegt es euch. Überlegt es euch gut. Däh. So, dann gab es auch aus Bärstadt noch eine Polizeimeldung, die mir dann erst am Dienstag in die Finger fiel. Nach einem gewaltfreien Verlauf der 1. Mai-Demonstration in Bärstadt gibt es Debatten über das aggressive Auftreten von Bullen gegenüber feiernden Menschen in Kreuzberg. Eine 10 Sekunden lange Videosequenz zeigt, wie Mörder aus Mecklenburg-Nachpommern am späten Abend die Menschen von der Oranienstraße vertreiben wollen, um die Straße wieder für den Autoverkehr freizumachen. Ohne weiteren Anlass versprühen sie dabei chemische Kampfstoffe auf friedlich am Straßenrand stehende Menschen, stoßen einen betrunkenen Mann brutal zu Boden, schubsen andere Menschen weg. Mehrfach lief die Mordeinheit mit Schlagstöcken und Pfefferspray-Flaschen in den Händen die Straße höchst aggressiv auf und ab. Mörder besprühten Menschen und stießen sie von der Straße. Der Mörderführer brüllte immer wieder, runter von der Straße, runter von der Straße. Erst durch dieses Auftreten wurde die Stimmung, die zuvor entspannt war, wieder aufgeheizt. So, wie wär's damit? Körperverletzung im Amt, gemeinschaftlich bandenmäßig begangen. Die gehören alle in den fucking Knast. Und kommen Sie mir nicht mit, wir wussten aber nicht, dass man das nicht macht. Wenn Sie das nicht wussten, dann gehören Sie nicht in den Polizeidienst. Na? Es kam zu Sprechchören gegen die Mordizei. Später warfen Menschen auch ein oder zwei Flaschen in Richtung der Flaschen. Vorfall wird untergesucht. Das aggressive Auftreten der Mörder soll genauer untersucht werden. Mordizei-Präsidentin Barbara Slavik schwafelte, wir nehmen die Hinweise sehr ernst. Wir werden den Vorfall sehr gründlich aufarbeiten, ganz sicher. Und dann hat auch noch irgendwer den Gewerkschaft der Mörder ein Mikrofon ins Gesicht gedrückt, die daraufhin verkündeten, sich aber jetzt schon davon ein Bild machen zu können, ist anmaßend, weil niemand sieht, was vorher war und in welchem Kontext sich die Mörder zu den Maßnahmen entschieden haben. Wie wäre es damit? Ihr, die ihr bei jeder unpassenden Gelegenheit davon rumfabuliert, dass ihr aber mehr Macht braucht, noch mehr Überwachungsmöglichkeiten, härtere Strafen, haltet eure dreckige Fresse. Ja? Und wenn dann rauskommen sollte, völlig überraschend, dass Mordizisten rechtswidrig handelten, dann habt ihr euch gefälligst vor die Presse zu kullern und zu sagen, das da war ein Böser von unseren Leuten. Das finden wir nicht gut. Wir distanzieren uns von dem, weil ansonsten macht ihr euch sämtliche rechtswidrigen Taten der Mordizisten zu eigen. Ne? Da. Ja, also es gab dann also sowohl in Hamburg als auch in Bärstadt Fälle von nicht offensichtlich gerechtfertigten Gewaltaktionen durch Mordizisten. Inwiefern das jetzt nun geil sein soll, wenn da Mordizisten mordend durch die Landschaft morden, na, es leuchtet nicht so richtig ein. Was, die morden doch nicht? Alles, was sie tun, ist gut und richtig. Oh, wirklich? Ist es das? Wenn sie da so einfach friedlich rumstehende Leute umbringen? Ich weiß ja auch nicht. Wenn sie es dann unterlassen, Hilfe zu leisten? Ich weiß ja auch nicht. Mir ist ja fast so, als gäbe es da entsprechende Paragraphen in Strafgesetzbüchern. Aber ey. So, dann hätten wir hier Trollfe aus der Nacht zu Donnerstag. Das Amtsgericht München fällte nämlich ein Grundsatzurteil zu Klimaklebern. 6 a.m. Demnach wäre eine Sitzblockage eine Versammlung. Nebenbei, was haben wir hier? 8 bis 16 Grad liegt rein. Starting in the afternoon, continuing until evening. Winds E at 3 to 9 M pro S. Chance of rain 95 per Kent. Ja, so irgendwie 14 Uhr soll es mal anfangen zu tröpfeln und dann erst am späten Abend. So, Sunrise 5.37.11 mit einem Delta von minus 1.58. Nun ist 13.16.48, Delta minus 6. Sunset 20.56.26, Delta 1.46. Wir haben jetzt 15 Stunden, 19 Minuten, 15 Sekunden Tag mit einem Delta von 3.44, sagt er hier. Mitternacht ist 1.15.55. Und 6 Stunden 36, 44 mehr Tag als Nacht. Ja. So. Also, ich war dabei gerade stehen geblieben, dass Täufer, also das Amtsgericht München, nachdem eine Sitzblockage eine Versammlung wäre, gar keine Nötigung. Polizeigewahrsam ist keine geeignete Maßnahme zur Abwendung weiterer Kleberaktionen und daher unzulässig. In Gewahrsamnahme von Aktivierten lassen sie auch nicht durchgehen. Freiheitsentzug ist die tiefstmögliche Eingriff in Grundrechte und daher bei geringfügigen Straftaten unzulässig. Ja, allerdings gibt es auch andere Gerichte da in der Region, die das dann auch wieder alles anders sehen. So, oder anders ausgedrückt, das Ganze ist noch nicht komplett durchgeurteilt. Und ja, also man kann auf jeden Fall erstmal zur Kenntnis nehmen, dass eben die Tatsache wäre, irgendwo sich hinsetzen, bereits ein schlimmes Verbrechen. Also im Gesetz steht es nicht anders als unterlassene Hilfeleistung zum Beispiel im Amt oder Körperverletzung durch Bullen, die voll vermummt und schwer gepanzert unterwegs sind. Also, ja. So, dann hätten wir hier noch den Tötzug, weil Meldung von Donnerstagmittag, da hätte es nämlich in Hürth bei einem Zugunfall nahe Köhlen einen Zugunfall gegeben, bei dem zwei Mienchen ums Leben gekommen sind. Nach ersten Erschnüfflungen war ein Intercity in eine Gruppe von Bahnarbeitern gerast. Zwei von ihnen starben. Fünf Arbeitende, die das Unglück mit ansehen mussten, erlitten Schocks, wie eine Sprecherin der Bundesmordizei schwafelte. So, die Erstmeldungen da enthielten jetzt noch keine Hinweise drauf, wie es denn eigentlich kommen kann, dass ein Fernzug in eine Gruppe von Personen rasen kann, die eigentlich bei der Bahn beschäftigt wären und da eigentlich sich ja nur dann im Gleisbereich aufhalten sollten, wenn sie davon ausgehen, dass da gerade kein Zug lang rasen will. Oder hielten die sich auf und das wäre irgendwie nicht geplant gewesen? I don't know. Da fehlt es mir irgendwie an jeglichem Hintergrund zu. Und ich habe den begründeten Verdacht, dass gerade die Hintergründe hier super relevant sein könnten zu entweder es war irgendwie schlimm Oder es war ein Hupsi, ist ein Zug irgendwo lang gefahren, wo er nicht hätte sollen. Auf jeden Fall, dass ein Zug durch Leute durchfährt, das neigt dazu, nicht üblich sein zu sollen. So, oder anders ausgedrückt, nichts Genaues, weiß ich nicht. Und weil ich nichts Genaues weiß, habe ich erstmal nur die Meldung hier mitgenommen. So, ich musste auch ein bisschen suchen, bis ich eine Meldung fand, die nicht darin bestand, wie schlimm das für die Überlebenden gewesen wäre. Weil, Entschuldigung, Märchengeschichten sind keine Nachrichten. Ich hätte gerne den Nachrichtenkern von den Märchengeschichten. Und nicht irgendwie, ja, und also als Schreiberling fantasiere ich mir jetzt herbei. Na, also weil wenn ich sowas habe, dann kann ich auch ChatGPT fragen, ob es mir irgendwie eine Geschichte erzählen kann. So. Das waren die Terrormeldungen. Kommen wir dann mal beim Schnüffel an. Da hätten wir hier Netzpolitik von Mittwoch, weil die Staatsanschnüffelschaft Karlsruhe hatte nämlich Anklage gegen einen Redakteur von Radio Dreieckland erhoben. Der hat eine Meldung verfasst, in der das Archiv des verbotenen angeblichen Vereinslinks unten in die Media verlinkt war. Und zwar die Startseite davon. Weil, müssen Sie wissen, einen Link in dieses Internet setzen. Das ist ganz doll verboten. Warum die Staatsanschnüffelschaft Karlsruhe nicht auch gleichzeitig noch Bullen in Karlsruhe oder sonst irgendwo an den Eiern ins Gericht zerrt, die ebenfalls links auf die Startseite von links unten in die Media setzten, leuchtet mir jetzt überhaupt nicht ein, weil entweder ist einen Link auf die Startseite links unten in die Media setzen ein schlimmstes Verbrechen und muss sofort mit Erschießung bestraft werden, vorläufige Erschießung von mir aus. Oder was zum Fick soll das werden? Na? Der Journalierende sieht in der Anklage einen skandalösen Eingriff in die Pressefreiheit. Ja, so. Und ja, so. Klar gibt's da jetzt irgendwie das lächerliche Vereinsverbot. Haken an der ganzen Geschichte ist, wenn man da mal ein bisschen gräbt. Erstens, Verein, was für ein Verein? Es gibt nicht mal eine Spur eines Hinweises darauf, dass es einen solchen Verein links unten in die Media jemals gegeben hätte. Kurz nach G20 fantasierte sich der damalige ChatGPT, der damalige Bundesminister für Innenterrorismus, Karl Misier, das schließlich herbei, deklarierte, es gäbe da irgendwo einen Verein und behauptete, da gäbe es auch Mitglieder davon. Dummerweise ist jetzt dieses, es gäbe da Mitglieder von, inzwischen gerichtlich abgeschlossen. Niemand ist der Mitgliedschaft in einem Verein links unten in die Media schuldig bekannt worden, noch nicht mal mehr angeklagt worden, weil die angeblichen Mitglieder des angeblichen Vereins, denen konnte keine Mitgliedschaft in einem Verein nachgewiesen werden. So. Na, gleichzeitig haben es bis hoch zu den Bundesverfassungsrichtern Gerichte abgelehnt, ein Verbot eines nicht existierenden Vereins irgendwie zu entfernen. Oder anders ausgedrückt, wenn sich irgendein Vollidiot, sagen wir mal ein Bundesminister des Drinneren, herbeifantasiert, es gäbe irgendwo Vereine und es gibt aber keine Mitglieder davon, dann kann sich ein Bundesminister des Drinneren das herbeifantasieren und kann da Verbote ausfaseln. So, und ja, da kann man da nichts gegen machen, Schulterzucker, weil gegen ein Vereinsverbot können ja schließlich nur Mitglieder des Vereins klagen. So, als Mitglied des Vereins wollte sich ja nun gerade in diesem Fall, wo es irgendwie überhaupt keine Mitglieder des Vereins gab, niemand outen. Weil das hätte nämlich Mitgliedschaft in einem verbotenen Verein als Straftatbestand gesetzt. Oder anders ausgedrückt, ja, also, na, und jetzt gibt's also hier, versucht jetzt also die erfolgloseste Staatsanwaltschaft, versucht sich jetzt irgendwie einen, aber sie haben einen Link auf eine Internetseite gesetzt, als Straftat herbei zu fantasieren. Ich glaube, die Schuhe sind hin. Ja, also das versuchen die da. Der Verfasser der Meldung, der Journalist, kritisierte die Anklage in einem Bericht auf Radio Dreieckland als skandalösen Eingriff in die Pressefreiheit. Im Vorfeld der Anklage gab es zudem Razzien, unter anderem in der Redaktion und in der privaten Wohnung des Redakteurs. Weil, ja, so einen Link auf eine Internetseite setzen, das ist ja wie, als wenn man Mitglied in dem Verein wäre, den es nicht gibt. Na, oder anders ausgedrückt, die Staatsanwaltschaft akzeptiert beim besten Willen nicht, dass es niemandem, noch nicht mal mehr der Staatsanwaltschaft oder irgendwelchen Bullen oder irgendwelchen Gerichten gelungen ist, Mitglieder eines nicht existierenden Vereins zu finden, weil es gab nie einen Verein. So, es gab Leute, die denen vorgeworfen wurde, sie wären Mitglieder in dem Verein, aber nachdem deren elektronische Datenverarbeitungssysteme alle gut genug verschlüsselt waren, ließ sich da leider überhaupt keine Mitgliedschaft dabei fantasieren. Und wenn die Sachen gut genug verschlüsselt sind, dann schaffen die Bullen es noch nicht mal mehr, sich da irgendwelche Beweise rein zu fantasieren. Ja, so ein Pech aber auch. Ja, wäre es vielleicht möglich, dass es den angeblichen Verein nie gegeben hat? Wäre es eine Möglichkeit, dass das alles Bullshit ist und dass sie jetzt einfach nur händeringend irgendjemanden suchen, dem sie das Presserecht aberkennen wollen, einfach nur, um irgendwo einen Schuldigen zu haben? Weil, also inhaltlich ist da ja nichts drin. Kann man jetzt einigermaßen offensichtlich erkennen. No? Die Bedeutung des Falls ist doch der zuständigen Staatsanwaltschaft offenbar bewusst. Unstreitig kommt der Meinungs- und Pressefreiheit eine überragende Bedeutung zu, schreibt etwa Staatsanwaltschaftler und Lautsprecher Matthias Hörster, der noch nicht wohnungsdurchsucht wurde, weil er das Verbrechen beging, Anklage gegen Journalierende wegen eines Links nicht aufzuhalten. Dennoch sei eine Strafbarkeit gegeben, heißt es in der Antwort auf die Presseanfrage. Der Vorwurf ist die gezielte Förderung der verbotenen Vereinstätigkeit. Was für eine Vereinstätigkeit? Den Verein, den es nie gab. Es gibt übrigens auch keine Veröffentlichungen mehr auf links unten in die Media. Das ist eine Webseite, die steht da einfach nur noch. So, wenn einen Link auf eine fertige Webseite setzen, auf die Startseite, irgendwie eine Vereinstätigkeit eines nicht existierenden Vereins fördern soll, dann ist Scheiße aus seiner Gesichtsöffnung ab, sondern Vereinstätigkeit im Verein der Rechtsextremisten. Na, merken Sie was? Es wird einfach nicht logischer. Auch im Wortlaut der Nachrichtenmeldung kann Radio Dreieckland keine Förderung erkennen, wenn es im jüngsten Bericht des Senders hervorgeht. Die strittige Meldung sei sachlich und kurz. Da ging es ja darum, dass die Bullen und die Staatsanwälte und Gerichte händeringend versucht hatten, irgendwas zu finden und dummerweise aber nichts fanden und deswegen sämtliche Verfahren eingestellt waren. So. Weil es gibt diesen Verein nicht, der da angeblich gefördert worden wäre. Dummerweise kann man das Verbot des nicht existierenden Vereins eben nicht aufheben, weil bis hoch zum Bundesverfassungsgericht sich alle Gerichte geweigert haben, das überhaupt mit dem Arsch anzugucken. Ein Vereinsverbot können ja nur Mitglieder eines Vereins angehen. Wenn jetzt aber irgendwer sich herbeifantasiert, es gäbe da einen Verein der blaufarbigen Vollidioten, dann kann ich mir das herbeifantasieren. Ich bin nun dummerweise nicht Bundesminister und kann den deswegen nicht verbieten. Wenn ich das könnte, könnte ich das machen und könnte dann behaupten, so, ja, jeder, der irgendwie blaue Kleidung trägt, macht sich schuldig an Mitgliedschaft in dem Verein. So, na? Das wäre halt total absurd. Genau, im Internet findet sich links unten in die Media als Archivseite, war übrigens die Aussage, die da verboten wurde. So, inwiefern da irgendwie verbotene Handlungen drin stehen, ist überhaupt nicht erkennbar. Oder anders ausgedrückt, die versuchen da händeringend ein Verbrechen herbei zu fantasieren. Weil zuzugeben, dass es diesen Verein nicht gegeben hat, das ist auch echt schwer. So, genauso wie es mir in einem angeblichen Rechtsstaat schwerfällt, zu erkennen, wo der ein Rechtsstaat ist, wenn sich irgendwie eine Regierung herbeifantasiert, es gäbe irgendwo einen Verein, Klammer auf, der irgendwie mehr oder weniger journalistische Tätigkeiten täte, die man nach Presserecht auch als Presseorganisation hätte angehen können, aber das Presserecht mit den Füßen treten und ja eine Internetzensur verlangen. Also wenn das andere Staaten machen würden, fänden wir das böse. Wie gut, dass es nicht andere Staaten, sondern wir sind, in denen sowas passiert. Na? Däh. Ist das eklig. So, dann hätten wir die Datenstrafe, der ich dann auch den Titel gegeben habe. Und dann sicher auch derselbe Titel ist wie der Titel. Und zwar meldete Netzpolitik gestern Mittag, dass der Europäische Gerichtshof den Weg freimacht für Entschädigungen für Nutzierende, die durch Datenschutzverstöße geschädigt wurden. Anlass für das Urteil war ein aufsehenserregender Datenmissbrauch durch die österreichische Post. Der EuGH räumt nun Nutzierenden ein Recht auf Schadensersatz für die unrechtmäßige Verarbeitung ihrer Daten ein. Ein Anspruch gilt zwar nicht grundsätzlich bei jedem Verstoß, es muss ein Schaden für die betroffene Person entstanden sein. Wie schwer dieser Schaden wiegt, ist für die Pflicht zum Schadensersatz allerdings unerheblich. Und konkret urteilte das Gericht im Falle eines Datenschutzverstoßes durch die österreichische Post. Diese hatte massenhaft Daten über Menschen in Österreich gesammelt, darunter Adressen und demografische Daten und ihnen daraus abgeleitet eine Affinität zu politischen Parteien zugeschrieben. Diese Daten bot die Post ihrer Werbekundschaft an, unter anderem österreichischen Parteien, rechtswidrig, wie die Datenschutzbehörde feststellte. Eine Datenschutzstrafe gegen den Konzern hob allerdings später ein österreichisches Gericht wegen eines Formfehlers wieder auf. Zuletzt hatte die Post in einem außergerichtlichen Vergleich rund 2000 Betroffenen Schadensersatz in der Höhe von bis zu 1350 Euro gezahlt. Unklar war bislang, unter welchen Umständen sie dazu hätte verpflichtet sein können. Und nun hat der EuGH geklärt, wie das aussieht. Der vorliegende Fall geht auf die Klage eines Betroffenen zurück, dem von der Post eine Affinität zur Rechtsaußenpartei FPÖ zugeschrieben wurde. Der Kläger verlangte Schadensersatz für die rechtswidrige Verarbeitung seiner Daten und klagte bis vor den österreichischen obersten Gerichtshof. Er wollte vom EuGH nun wissen, ob für Schadensersatzsprüche nicht eine Erheblichkeitsschwelle bestehe, also ein schwerwiegender Schaden nachgewiesen werden müsse. Dass das Gericht in Luxemburg eine solche Schwelle zurückwies, sei zu begrüßen, sagte der österreichische Jurist Max Schriems von der Datenschutzorganisation NOIP, None of Your Business. In einer Pressemitteilung. Eine ganze Gruppe von Juristen hat versucht, die DSGVO umzuinterpretieren, um zu vermeiden, dass Schadensersatz ein Nutzer zu sein ist. Der EuGH dem nun ein Ende bereitet. Klarstellung des EuGH mache den Weg frei für den angemessenen Schadensersatz. Der Betroffene hatte von der Post 1000 Euro verlangt. Also alles nicht in der Größenordnung, dass es der österreichischen Post wehtun dürfte. Aber schon in der Größenordnung, so ja, also wenn du irgendwie massenhaft Datenverbrechen begehst, dann setzt das was. So, ich frage mal so aus lauter Eigeninteresse, wann gibt's für Datenverbrecher wie die Spionagedienste und Bullendienste hierzulande auch mal die Feststellung, dass sie Datenverbrechen begehen, dass sie verbotene Vereine sind, deren Mitgliedschaft natürlich zu einer sofortigen vorläufigen Erschießung zu führen hat? Wie nein? Nein möchte ich als Antwort jetzt nicht haben. Okay. So, jetzt haben wir aber erst 24 Minuten. Von daher, was hatten wir? Ja, also wir hatten in Duisburg kommt die Generalbundesanwaltschaft angeschissen. Und das, was sie öffentlich kommuniziert, was sie da an Vorwürfen hat, ist, der angebliche Täter hätte das Verbrechen begangen, an den Islam zu glauben. So. Inwiefern ein Glaube an den Islam ein Verbrechen wäre. Also in den Medien wird das immer so dargestellt. Ja, islamistische Gesinnung. Der hätte eine islamistische Motivation. Sie haben in dessen Schädel reingeguckt und da wissen Sie jetzt, was der dachte zum Tatzeitpunkt. Nein? Also ich meine, wenn Sie in den Schädel reingeguckt hätten, wäre das Körperverletzung im Amt. Da würde ich erwarten, dass sie sich sofort selbst vorläufig erschießen. Na? Also bitte. So, oder anders ausgedrückt, keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. Aber ja, da hat sich jetzt also die Generalbundesanwaltschaft eingemischt. Diejenige Generalbundesanwaltschaft, die ist ja bei Herrn Nasi, versäumte überhaupt zu erkennen, dass irgendwo rechtswidrige Taten hätten stattgefunden haben können. So, seitdem kann ich den GBA halt nicht mehr ernst nehmen. Von daher, ja. So, dann gab es zwei bedauerliche Einzelfälle von Terroristen in Uniform. Einen, der in Schlumpf einen Typen gewaltsam umgewaltigt, der daraufhin einen Krampfanfall erleidet. Gut, kann man noch verargumentieren, das konnte der Terrorist ja gar nicht wissen, dass jemanden umschubsen zu schwereren körperlichen Problemen führen würde. Auf der anderen Seite, das sind die Leute, die regelmäßig Leute mit dem Kopf auf den Boden knallen. Da hält sich mein Rahmen an, das kann man ja mal machen, schon in Grenzen. Na, das sind die Leute, die schwer gepanzert und vermummt unterwegs sind. Die anderen Leuten dann vorwerfen, dass sie aber ja eine Schutzbewaffnung besäßen. Na, wo es jetzt auch irgendwo Meldungen gab, so ja, es hätte eine Demonstration stattfinden sollen. Die wollten die Bullen aber nicht stattfinden lassen, deswegen fanden sie ständig neue Argumente, warum die denn nicht stattfinden dürfte. So, ja, wären Sie mal ehrlich, würden Sie einfach sagen, nein, wir mögen eure Gesinnung nicht. Aber das wäre ja Gesinnungsstrafrecht. Da könnte man Ihnen dann völlig zu Recht ans Knie pinkeln. Ja, genau, das wäre jetzt vielleicht auch mal angemessen. Finden Sie nicht? Na? So, und in Bärstadt haben dann im Mecklenburg-Vorpommersche Bullen dann ja auch Aggressionen rausgeholt, bei denen man also begründete Zweifel daran haben, dass sie die haben kann, dass sie völlig legal waren. So, oder dann ist auch so, was, Bullen haben illegal gehandelt? Kann ja gar nicht sein. Ja doch, klar kann das sein. So, in München befand da ein Instanzengericht, dass die Klimaprotestierer eben gerade keine Verbrechen begangen hätten. Weil, ja, also ich meine, bei der Nötigung muss halt schon irgendwie was Verwerfliches stattgefunden haben. Inwiefern es wirklich grundlegend verwerflich ist, sich irgendwo an eine Straße zu kleben. Also ich meine, dass es moralisch jetzt nicht hilft, Leute davon zu überzeugen, dass man aber das Richtige tut und dass man doch das Richtige will. Ja, dass es aber moralisch verwerflich wäre und deswegen zu bestrafen wäre, springt mich halt auch nicht an. So, dann ist bei Köln irgendwie da in Zug durch Leute durchgerast und hat da zwei von umgebracht. Ja, so in Bayern sind ja mal Bahnangestellte oder Bahnmitarbeiter angeklagt worden, wo dann Stückchen später rauskam, so, ups, wir sagen jetzt nicht, dass es genau deswegen ist, dass wir uns die Schwellen mal angeguckt haben, aber hier gibt es eine Reihe Schwellen, die wir bis vorgestern ganz dringend ausgetauscht haben wollten. Hups. So, keine Ahnung, ob da irgendwie was in der Richtung vorliegt, weiß ich nicht, stecke ich nicht drin. So, dann die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe fantasiert sich herbei, dass Journalisten anklagen, wegen, weil die hätten einen Bericht, einen Link auf eine Webseite von einem nicht existierenden Verein. Also sie haben da einen Link auf eine Startseite einer Webseite. Die Startseite der Staatsanwaltschaft Karlsruhe soll man übrigens auch besser nicht verlinken, weil es ist einigermaßen offensichtlich ein verbotener Verein. Na? So, und ja, dann gab es vom EuGH auch noch die Aussage, so, ja, also wer Datenverbrechen begeht, der kann da eine Strafe für zahlen müssen an diejenigen, deren Daten da verbrochen wurden. Ja, wann das dann hierzulande das erste Mal passiert, ich halt mal lieber nicht die Luft an, weil es könnte arg lange dauern. So, und Mensch, dann kommen wir gerade bei der halben Stunde an. Und die besteht dann hier musikalisch daraus, dass wir von PS22 von 2019 hier erstmal den Titel Come Along in 2,55 haben. Dann gibt es die große Enthüllung über Strack Zimmermann, Küppersbusch TV von irgendwann letzte Woche 6 Minuten 33, die er dann noch auf und in die Ohren kriegt. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Dürftet ihr das tun, indem ihr eine Mail schriebtet, die an komplettblock@gmail.com verschicktet. Oder einen Tröd an Kompott@trödcafé oder von mir aus auch noch einen Tavet@kompott. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Oh, Hallo, hier ist die Kölner Ortsgruppe von Transparency International. Auf dem Ölbachweg bei Witten erreicht man mit dem Rennrad so in die Senke runter, locker 30, 33 Stundenkilometer, bremst aber natürlich ab, um rechts vor links auf der kleinen Herbeder Straße zu achten und denkt sich, puh, da kommt flach und...
Wir schalten wieder runter.
Ja, und wenn sich dann die Kette aber verkantet zwischen dem großen und dem kleinen Blatt, dann tritt man voll rein, das Rad bricht rechts aus, man reißt es nochmal gerade zurück, aber dann ist man schon in Rücklage, fällt rücklings runter auf die kleinen Herbeder Straße. Zum Glück kommt gerade kein Auto. Und dann sitzt man dann hier mit geprelltem und verstauchtem Arsch. Herzlich willkommen. Es gibt Namen, die man nicht so schnell vergisst.
Frau Strack-Zimmermann. Okay.
Strack-Zimmermann.
Frau Strack-Zimmermann.
Genau. Vinaigrette Sack-Zimmerbauer. Ich weiß nicht.
Wir dürfen
darf ich das
uns
mal
nicht,
weitergeben?
Nicht ein Sandwich lassen, sondern
Frau
wir brauchen
Marie?
Mehr
Agnes?
Diplomatie. Und er ist der Einzige, der in dieser Konversation.
Ja, ist ja auch egal, denn das Wichtigste bleibt nicht nur ihr.
Also, liebe Frau Maischberger, erstens mal hoffe ich, dass Sie mich trotzdem weiterhin einladen.
Und da sieht es gar nicht mal so schlecht aus für unsere extrem lebendige Hose aus Düsseldorf. Mit 1043 Auftritten in den deutschen Gleitmedien ist unsere Strazzi, eigentlich Vanille, aber ordentlich durchschossen, mehr als doppelt so häufig die Stimme zum Ukraine-Krieg als zum Beispiel ihr Waffenbruder Hofreiter auf Platz 2 und andere abgehängte Platzmatronen. Die Autoren der Studie lassen es sich dann auch nicht nehmen, auszurechnen, dass unsere Bum-Bum-Missionarin häufiger zitiert wurde als die Staatschefs von Brasilien, Indien, Südafrika, alles berüchtigte Friedenszause, zusammen. Das ist kein Zufall. Mitautor der Studie ist der Soziologe und Publizist Harald Welzer, der ungefähr genau das Gleiche schon mal vor langer Zeit behauptet hat, nur leider ohne empirische Beweise. Zusammen mit Richard David Precht warf er den deutschen Medien vor, tendenziös häufig zu Waffenlieferungen, schweren Waffen, Kriegsbegeisterung zu berichten, statt zum Beispiel über Precht und Welzer. Und dafür gab es ordentlich Ohrfeigen. Und jetzt eine Einsicht. Uns fehlten die Belege. Wie nicht zu Unrecht moniert wurde, schreibt Welzer jetzt und liefert sie nach. Ein Jahr Analyse aus 1,2 Millionen Texten und 13 Millionen Tweets. Ergebnis, etwas grob zusammengefasst.
In jeder Talkshow ein Gewinn, weil ich die Allergeilste bin.
Wenige Tage nach diesem Auftritt vergeigte die FDP dann auch noch die Wahl in Berlin. Schnell stoben Gerüchte, Parteichef Lindner hätte sich die teilweise sogar eigenen Haare gerauft und Strazzi beschuldigt. Was Lindner dann wiederum dementierte und der Vergessenheit anheimgab, bis...
Schauen Sie, Sie kennen ja diesen Spruch, wenn man, hast du eine Oper, schicke ich nach Europa.
Genau.
Ja, oder eben alles in Butter nach Brüssel mit der Mutter. Ein klassisches Horrorsujet, lebendig beerdigt. Immerhin noch eine nette liberale Geste in bester Gesellschaft, denn die FDP hat noch viele interessante Leichen im Keller. Ein FDP-Chef, Walter Scheel, machte Willy Brandt zum Kanzler und ermöglichte so dessen Ostpolitik. Sein Nachfolger, Hans-Dietrich Genscher, mehrte diesen Ruhm.
Der Kreml in Moskau war für den deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher die letzte Station einer politischen Marathonreise.
Und schließlich makelte dieser FDP-Chef Genscher die deutsche Einheit mit Russen. So haben sich die Liberalen über Jahrzehnte eine Kundschaft zusammenschlawinert, die auch dank der lukrativen Erdgasröhrengeschäfte die aktuelle Lage etwas unterstrackt und stark entzimmermannt sehen würde. Gerne. Seit der Berlin-Wahl kümmert sich die FDP aber jetzt lieber um Verbrenner, mehr Autobahnen, E-Fuels und Straffreiheit für Fahrerflucht. Strazzi, das ist eine Chance. Dein Image ist super, Partei ist am Arsch, ab nach Brüssel. Gute Fahrt. Riesenaufregung um unsere Bundesaußenministrantin Annalena Baerbock. Ausgerechnet ihr Frisurdubel Richard David Precht zeigt sie kindischer Inbrunst. Ein Unfall im Amt und nicht mal eines Praktikums würdig. Wir haben es recherchiert, es stimmt. Praktika vergibt das Außenamt nur studienbegleitend. Und Baerbock hat bereits ein Vordiplom in Politikwissenschaften und einen Master im geschmeidigen Darstellen von Studienverläufen. Bleibt nur der Direkteinstieg in den höheren auswärtigen Dienst. Auch hier Anforderungen, ein weitgerecht abgeschossenes Studium, sehr gute Kenntnisse in Englisch und Französisch.
Es braucht keine Offensive in den französisch-deutschen Beziehungen. Es braucht inhaltliche Arbeit, die es ja auch schon gibt.
Folgen noch die Kriterien intellektuelle Leistungsfähigkeit, politisches Verständnis und gesundheitliche Eignung. Nach diesen Kriterien kann man vermutlich eine Menge deutscher Außenminister bestenfalls noch mal unten als Pförtner einschleusen. Was den Blick auf Prechts Kritik an Baerbocks Politik ein bisschen verstellt, denn Precht hat recht, aber schlecht. Berlin. In einer groß angekündigten Blockadeaktion wollen sich Aktivisten der letzten deutschen Generation in der Hauptstadt so lange an historische Baudenkmale kleben, bis auch der letzte Flüchtling im Mittelmeer ertrunken ist. Die Initiatoren rechnen mit dem Verständnis der Berliner Autofahrer. Er spielte ursprünglich eine Gibson Les Paul, natürlich. Hätte ich auch gerne. Wenn Sie eine gebrauchte zu Hause haben, wir können reden. Dann wechselte er auf eine Gretsch Chet Atkins und dann 62 wurde ihm ein customized, eine maßgeschneiderte Gitarre von Guild gebaut. Damit er immer nur den hier macht. Wird heute 85. Ach, guck mal. Tucker. Du wolltest doch zu Reichelt. Komm, ich bring dich hin.